Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Will die katholische Kirche aus dem sexuellen Missbrauch Schutzbefohlener nichts lernen? Hatte das Berliner Ensemble eine Schnapsidee? Und warum geben die Architekten Sauerbruch und Hatten ihren Vorlass jetzt schon ins Archiv? Themen dieser Stunde. Die Schweizerin Joya Marlin im Februar auf Deutschland-Tournee in Augsburg, Mainz, Köln, Osnabrück, Berlin, Potsdam, Leipzig, Nürnberg und München. Priester, die ihre jungen Schutzbefohlenen sexuell missbrauchen. 15 Jahre ist es her, dass der Leiter des Canisius-Kollegs in Berlin mit einem vieles erschütternden Brief öffentlich machte, was ihm von ehemaligen Schülern über zwei seiner Jesuiten-Padres erzählt worden war. Dieses Beben wurde für die katholische Kirche zu einer Lawine, weil sie Anstoß für Tausende war, von ihrem jahrelangen Leid als Kinder und Jugendliche zu erzählen. 2010 war es Matthias Katsch.
Dass der Moment für viele Männer meiner Generation dann gekommen war, zu sagen Me Too, aber geahnt, dass das so eine Wucht haben würde, haben wir nicht.
Heute hat er mit anderen Opfern von sexueller Gewalt in christlichen Einrichtungen Deutschlands mehr politischen Druck auf die Kirchen gefordert. Christiane Florin hat das Thema über viele Jahre kritisch journalistisch nicht nur in der Deutschlandfunk-Religionsredaktion begleitet. Wären wir ohne den tief erschütternden Canisius-Rektor heute noch ahnungslos?
Nein und ja. Ahnungslos waren wir, zumindest wenn wir Zeitung gelesen haben, Radio gehört haben, Fernsehen geschaut haben, uns politisch interessiert haben. Ahnungslos waren wir ja 2010 nicht. Es gab Berichte über Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen in Deutschland schon vorher. Es gab kurz vorher Berichte über den massenhaften Missbrauch durch Kleriker in Irland. All das war ja auch schon in Deutschland angekommen. Aber deshalb eben doch ja. Das Besondere an der Rolle von Klaus Mertes war, er ist Pater, er ist Priester, er ist Vertreter der Institution, die Täter schützt. Vorher hatten Betroffene und Journalistinnen und Journalisten über Missbrauch berichtet. Und 2010 dann erstmals in Deutschland ein geweihter Mann. Und man muss auch wissen, Klaus Mertes hat einen hohen Preis dafür bezahlt. Er wurde angefeindet aus der Kirche heraus. Die katholischen Bischöfe waren ja mit seinem Vorgehen nicht einverstanden. Der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Robert Zollitsch, hat 3 Wochen gebraucht, um überhaupt zu reagieren und hat dann von bedauerlichen Einzelfällen gesprochen. Seine Amtsbrüder auch. Das war eine Lüge. Die Bischöfe wussten schon damals ziemlich genau, dass es keine Einzelfälle waren. Aber auch diese Reaktion zeigt ja, wie außergewöhnlich das war, was Klaus Mertes getan hat.
Der Druck von außen war irgendwann sehr groß. Die katholische Kirche hat inzwischen einen Missbrauchsbeauftragten. Aber dass die Bischofskonferenz um Entschädigungen feilscht, Opfer heute noch einmal sehr deutlich gemacht haben, dass das nicht reicht, der Kniefall des Papstes nur ein verbaler war, weiter vertuscht und gelogen wird. Frau Florin, wie tickt die katholische Kirche?
Das ist jetzt natürlich eine ganz große Frage. Also die katholische Kirche tickt auf Systemerhalt. Das ist aus Machtperspektive auch völlig verständlich. Vertuschung ist in Deutschland kein Straftatbestand. Das wissen die Bischöfe. Und sie wissen auch, dass sie seitens der Politik wenig bis nichts zu befürchten hatten und haben. Es gab ja 2010 einen runden Tisch der Bundesregierung zu Missbrauch in der katholischen Kirche. So ist ja auch das Amt des Missbrauchsbeauftragten bei den Bischöfen entstanden. Es gibt mittlerweile tausende Seiten von Gutachten, aber es gibt ja nach wie vor keine wirklich unabhängige Aufarbeitung. Die Bischöfe bleiben Herren des Verfahrens. Das war 2010 politisch so gewollt. Und daran hat sich auch bis heute nichts geändert. Wir haben viele bischöfliche Erschütterungsbekundungen gehört in diesen 15 Jahren. Zurückgetreten ist einer, der Osnabrücker Bischof Bode, und das war auch kurz vor seinem Ruhestand. Also der Schutz der Täter, die Kälte gegenüber den Opfern, auch der Unwille, sich in die Akten schauen zu lassen von unabhängiger Seite, das ist alles keine Fehlfunktion in diesem System, das sichert das System. Also deshalb meine ich, dass das aus institutioneller Perspektive völlig verständlich ist, aus moralischer natürlich nicht. Ne, sich einzugestehen, dass geweihte Männer zu Tätern geworden sind und dass Bischöfe, die sich ja als Hirten anpreisen, dass die eben nicht das getan haben, was sie ethisch hätten tun müssen, nämlich die Opfer zu unterstützen und Gerechtigkeit herzustellen, das öffentlich deutlich zu sagen, das kann ja nicht im Interesse der Institution sein. Sie werden auch keinen Bischof finden, der mal sagt, na ja, mir waren die Kinder halt egal, die Jugendlichen, die Opfer, die waren mir halt egal. Es gab so viel Wichtigeres. Das werden Sie nicht hören.
Wenden wir uns der anderen Seite zu. Was hat sich aus Ihrer Sicht seit dem Januar 2010 in der Gesellschaft getan?
Ja, es gab durch dieses Jahr 2010 nach meiner Einschätzung eine sehr wichtige Änderung, dass den Betroffenen öffentlich mehr zugehört wird. Es kostet immer noch sehr viel Mut, darüber zu sprechen, aber Betroffene sind nicht mehr isoliert. Man muss sich ja vorstellen, die meisten Betroffenen denken ja erstmal, ich bin die Einzige, der das passiert. Ich habe selbst Schuld. Sie schämen sich. Aus allen Gesprächen mit Betroffenen ist mir das so begegnet. Und diese Vereinzelung, die ist jetzt, glaube ich, nicht mehr da. Und das ist sehr wichtig. Ob die Scham dann wirklich, um dieses berühmte Zitat in diesem Kontext mal zu verwenden, ob die Scham dann wirklich die Seite gewechselt hat, das bezweifle ich. Es gibt sicher mehr Sensibilität dafür. Es gibt Präventionsprogramme. Vielen ist auch bewusst, dass in jeder Schulklasse statistisch 1 bis 2 Kinder Opfer sexualisierter Gewalt sind. Aber ich finde, nach wie vor sind Tätererzählungen sehr mächtig. Nicht nur in der Kirche, sondern immer im Zusammenhang mit Berichterstattung über sexualisierte Gewalt hören wir ja nach Berichten, dass Hörerinnen und Hörer dann schreiben, na ja, der war doch immer so nett, das kann doch gar nicht sein, oder das Thema wird doch hochgespielt, ne? Oder wenn man aus der Kirche berichtet, dann schreiben einem Leute, na, jetzt gucken Sie doch mal woanders hin, gucken Sie doch mal in die Sportvereine. Wenn man über Sportvereine berichtet, dann hört man, na, guck doch mal in die Kirche. So. Also ich glaube, dass eine grundsätzliche Sensibilisierung für dieses Thema noch nicht stattgefunden hat. Wahrscheinlich auch deshalb, weil es einfach schwer ist, das an sich heranzulassen, wie verbreitet das ist.
Aber immerhin mit dem Canisius-Kolleg begann, so habe ich es zumindest wahrgenommen, der inzwischen massenhafte Austritt aus der Kirche. Und viele dürfen sich fragen, warum wurden nicht alle beschuldigten Männer, so die Fälle nicht verjährt sind, vor ordentliche, also weltliche Gerichte gestellt?
Ja, darauf gibt es nicht die eine Antwort. Es gibt viele Aspekte. Die Kirchen haben ja erstmal alles dran gesetzt, das gilt ja für die evangelische Kirche auch, dass das intern blieb. Ja, die Beschuldigten wurden versetzt. Sehr oft wurden auch die Opfer unter Druck gesetzt, auch mit geistlichen Mitteln, damit sie eben nicht Anzeige erstatteten oder die Familien Anzeige erstatteten. Ich habe zum Beispiel mal über einen Kölner Fall berichtet, auch sicherlich kein Einzelfall. Da wurde eine Mutter von 3 missbrauchten Jungen mit einem sittenwidrigen Vertrag, mit dem Erzbistum sozusagen, zu einer Art Schweigegeld genötigt. Das ist also diese kirchliche Seite, ne? Dass man also die Opfer einschüchtert und die Beschuldigten schützt und versetzt. Und es gab sicherlich auch seitens der Staatsanwaltschaften, vielleicht muss ich auch gibt sagen, Beißhemmungen gegenüber einer so großen Institution wie der römisch-katholischen Kirche. Es ist allerdings jetzt auch nicht so, als gäbe es gar keine Urteile gegen Priester, als gäbe es keine verurteilten Täter. Die gibt es schon auch. Aber die Kirche, das wissen wir ja mittlerweile sehr gut aus den Gutachten, die Kirche hat auch verurteilte Priester wieder in der Seelsorge eingesetzt und damit weitere Opfer in Kauf genommen. Also das ist ein vielschichtiges Thema, die Rolle der Justiz dabei.
Sie haben gerade ein Buch über das Schicksal eines Kindes in einem katholischen Heim veröffentlicht. Was ist Ihre Prognose? Werden die Opfer auch in Jahren noch mit den kirchlichen Institutionen kämpfen müssen? Es hört sich so an, als würden sie es müssen.
Ja, sie müssen es. Sie müssen vor allem um das kämpfen, was auch schon 2010 die betroffenen Vertreter und Vertreterinnen angesprochen haben. Sie müssen kämpfen für eine ehrliche, unabhängige Aufarbeitung. Also, dass wirklich beschrieben wird, was war, wer war daran beteiligt und warum war das so. Und sie müssen kämpfen um eine Entschädigung, die diesen Namen auch verdient. Denn was es bisher kirchlicherseits gibt, ist ja keine Entschädigung, sondern es ist die sogenannte Anerkennung des Leids. Das ist also eine freiwillige Leistung der Kirchen nach einem eigenen, ziemlich intransparenten Verfahren. Und zivile Prozesse von Betroffenen, die sind sehr schwierig, auch deshalb, weil die Bischöfe nicht auf die Einrede der Verjährung verzichten. Na, sie berufen sich also darauf, dass die Taten verjährt sind, und das macht zivile Prozesse ja so gut wie unmöglich. Also ein richtiges Schmerzensgeld, eine richtige Entschädigung gibt es nur in sehr, sehr wenigen Fällen.
Christiane Florin, 15 Jahre nach Bekanntwerden des sexuellen Missbrauchs am Berliner Canisius-Kolleg. Einmaliges Erlebnis. Eine Nacht auf der Bühne des Berliner Ensembles. So lautet ein neues Angebot auf der Online-Versteigerungsplattform eBay. Wer am meisten bietet, bekommt für maximal 5 Personen am 28. Januar Theaterkarten und hat später die Bühne mit Schlafgelegenheit und Gute-Nacht-Gedicht für sich alleine, bis am nächsten Morgen das Frühstück serviert wird. BE-Intendant Oliver Rehse ist am späten Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend. Und ich werde auch bei dem Frühstück dabei sein.
Also auch noch früh aufstehen. Ist das im wahrsten Sinne des Wortes eine Schnapsidee?
Also ich meine wohlgemerkt nicht beim Frühstück morgen früh, sondern beim Frühstück bei den Gästen, die dann ersteigert haben werden.
Ja, natürlich. Um 8 Uhr heißt es, dann stehen Sie vor Ihren Gästen.
Ich glaube nicht, dass das eine Schnapsidee ist. Ich finde, das ist eine poetische Idee, die natürlich auch geboren, also ich finde die Idee auf der Bühne eines Theaters, und zwar auf einer ganz leeren Bühne, weil am selben Abend spielen wir der Kaukasische Kreidekreis in der Inszenierung von Michael Thalheimer, die findet auf einer komplett leeren Bühne statt. Die Gäste, die diesen Abend ersteigern, können also erst das Stück sehen und dann auf dieser vollkommen leeren Bühne später auch allein sein, bis aus Sicherheitsgründen um 23.30 Uhr, wie immer, der eiserne Vorhang geschlossen werden muss. Und ich finde diese Idee, das Theater mal für sich zu haben und dort zu schlafen, was auch ich in 39 Jahren Theaterarbeit noch nicht erlebt habe, da erhoffe ich mir davon, es wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Und das ist dann doch vielleicht eine besondere Summe wert, mit der man auch noch Theaterarbeit unterstützt.
Warum die Aktion?
Die ist natürlich ein augenzwinkernder Reflex auf die Empfehlung, die uns die Politik in Berlin gegeben hat, dass gleichzeitig mit den drastischen Kürzungen der Tipp kam, schaut doch mal, ob ihr nicht ein bisschen wirtschaftlicher werden könnt und auch der privaten Wirtschaft sozusagen das abgucken, wie man Einnahmen generiert. Nun, mit der leeren Bühne nachts können wir in diesem Falle tatsächlich mal Einnahmen generieren. Aber wir wollen als ein Theater, das mit 95% ausgelastet ist, natürlich auch zeigen, ja, wir kriegen 1 Million weniger und wir denken uns sehr viel aus, natürlich nicht nur diese Aktion.
Also trotzdem folgen Sie dem Rat und wollen damit den Kritikern des Bündnisses Berlin ist Kultur keine lange Nase zeigen?
Es ist ironisch natürlich, es ist ein Augenzwinkern, aber es macht doch auch Spaß, so eine Aktion zu planen. Bettina Hoppe hat mir heute Abend geschrieben, dass sie sehr gerne das Gute-Nacht-Gedicht sagen möchte und sie überlegt noch Eichendorff, Rilke oder Goethe und würde aber den Gästen dann auch gerne eine Liste zukommen lassen, dass die sich selber aussuchen können, was sie für sie spricht. Also wir werden das schon mit Spaß und guter Laune machen.
Derzeit also um 23.23 Uhr gibt es 63 Angebote. Der Auktionspreis steht derzeit bei 920 Euro. Wir bieten Ihnen jetzt kostenlose Werbung. Was aber kostet die Aktion, das BE, mindestens einen Nachtwächter, weil man nicht weiß, ob die Überraschungsgäste selbst Theater-Remi-Demi machen?
Nein, Sie stellen sich das falsch vor. Das kostet uns gar nichts, denn der Wachschutz ist sowieso jeden Abend da. Das Theater ist immer bewacht. Das kostet gar nichts. Frau Hoppe kriegt nichts, ich kriege fürs Frühstücken auch nichts. Da können Sie ganz sicher sein, dass wir das alle mit Lust machen. Und ja, wie gesagt, es waren sehr harte Zeiten für uns in Berlin. Das haben Sie mitverfolgt und auch begleitet. Wir haben ja gekämpft und wir haben auch erfolgreich gekämpft am Ende, dass die Sparmaßnahmen viele Einrichtungen, insbesondere auch die Kinder- und Jugendtheater, die mir auch sehr wichtig waren, oder das HAU, gar nicht getroffen haben. Uns die größeren Einrichtungen weniger hart getroffen haben, als es auf ersten Listen stand. Wir haben sehr gekämpft und jetzt haben wir erstmal einen Zwischenstand erreicht. Und in dem Jahr lassen wir uns jetzt die etwas entspannteren Aktionen einfallen. Wir haben ja auch am Brandenburger Tor demonstriert und wir haben ja auch ein gemeinsames Solidaritätskonzert gegeben mit Einnahmen für die freie Szene. Also wir haben schon sehr, sehr viel gemacht in Berlin und wir hören jetzt halt nicht auf. Wir machen einfach weiter.
By the way, wie läuft es denn mit den Ticketpreiserhöhungen bei Ihnen im oberen Segment?
Also unser Theater wird auch im Januar, wo wir zum ersten Mal mit erhöhten Preisen an den Start gegangen sind, was wir tun mussten, ja, was wir sehr kurzfristig entschieden haben, aufgrund der drastischen Kürzung von mindestens 1 Million, die wir in 25 bekommen haben und die in 26 und 27 auch wieder drohen. Mit denen sind wir auch weiterhin extrem gut ausgelastet. Also der Januar ist jetzt bei 90%. Wie gesagt, im ganzen Jahr 24, 95%. Also die Theaterbesucher sind absolut da. Und wir haben ja auch versucht, moderate Erhöhungen zu machen. Also unsere Preise sind deutlich unter den Ticketpreisen etwa in Hamburg. Da zahlen sie manchmal 70 oder 80 Euro. Bei uns jetzt 57 in der teureren Kategorie. Da haben auch die anderen Theater sehr ähnliche Preise in Berlin.
Noch eine gute Nachricht. Berlins Finanzsenator hat heute mitgeteilt, dass die Sanierung der Komischen Oper ohne Unterbrechung weitergehen soll. Da wird geliehen und von einem Topf in den anderen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Also es bewegt sich in der Politik und in den Berliner Theatern offensichtlich einiges gar nicht so schlecht.
Ja, wir haben ja auch 100.000 Unterschriften bekommen, die eine Petition unterzeichnet haben gegen diese Sparmaßnahmen. Es hat sich was bewegt, es hat ja auch persönliche Gespräche gegeben. Eine Gruppe einiger Kolleginnen und Kollegen, in der ich auch dabei war, hat mit Kai Wegner, mit dem regierenden Bürgermeister, auch zu dem Thema sprechen können. Wegner hat uns eingeladen, hat auch zugesichert, dass diese Gespräche weitergehen werden. Man geht jetzt aufeinander zu, das finde ich extrem wichtig. Niemand von uns ist an Klopperei an sich interessiert, sondern wir wollen ein Verständnis gegenseitig. Wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir verstehen, dass es Sparmaßnahmen geben muss. Es ging nur sehr überraschend, sehr holter die Polter und am Anfang auch mit Sparsummen, die wirklich nicht machbar gewesen wären, ins Rennen. Jetzt hat dieser Dialog begonnen und ich bin ganz zuversichtlich, dass er trotz der Anstrengungen, die Berlin da in diesem Jahr und in den nächsten Jahren annehmen will, dass wir da trotzdem jetzt irgendwie gemeinsam zu einem Ziel kommen.
Oliver Rehse, der Intendant des Berliner Ensembles, über die Situation im Theater in Berlin und das eBay-Angebot Eine Nacht auf der Bühne des Berliner Ensembles. Es endet am kommenden Dienstagvormittag. Danke, Herr Rehse. Schönen Restabend.
Ja, gute Nacht. Tschüss.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Jetzt geht es um eine Kulturinstitution in Berlin, die gar keine staatlichen Gelder bekommt und trotzdem seit Jahrzehnten existiert. Nils Schniederjan über die Kulturfabrik, der die Kulturpolitik dank ehrenamtlichem Engagement piepegal sein kann.
Die Lehrterstraße am Rand der Europa-City in Berlin-Moabit. Inmitten neuer, kühler Bürogebäude und grundsanierten Häusern steht ein Relikt vergangener Zeiten. Die Kulturfabrik.
Gerade wenn man hier reinkommt, ja, fühlt man sich ein wenig zurückversetzt,
sagt Martin Pohlmann. Er sitzt im Vorstand des Kulturzentrums und führt durch die alte Keks- und Konfitürenfabrik. Geheizt wird hier noch immer mit einem alten Kohleofen. Auch die verfliesten Wände stammen noch aus Fabrikzeiten. Nur die Theke wurde zwischenzeitlich erneuert.
Es ist natürlich ja schon noch ein wenig das Berlin der 90er Jahre, das man hier erkennt, weil wir hier in einer eigentlich größtenteils noch unsanierten Fabriketage sind, wo dann eben Anfang der 90er Jahre eine Bar eröffnet wurde.
Begonnen hatte in den 90ern alles, wie so oft damals, mit einer Besetzung.
Das war der Anfang hier, beziehungsweise es gab hier einen Aktionsmonat von der Nachbarschaft organisiert und anschließend haben sich die Menschen, die das organisiert haben, einfach gedacht, wir geben den Schlüssel jetzt nicht zurück, sondern machen hier ein soziokulturelles Zentrum. Und so haben wir eben dann damals angefangen, mit ehrenamtlicher Arbeit das Gebäude instand zu setzen, also Fensterscheiben einzusetzen, zunächst auch erstmal Müll herauszubringen, die Etagen nutzbar zu machen für eben Kulturangebote.
Seitdem ist das Angebot stetig gewachsen. Kino, Theater, Konzerte, Partys, eine Werkstatt, ein Garten, alles getragen von ehrenamtlichem Engagement. Angesichts des riesigen Angebots fast unvorstellbar. Doch schaut man sich in der Kulturfabrik um, findet man kleine Hinweise, wieso das funktioniert. So hängen an mehreren Orten im Haus kleine Gedenktafeln für verstorbene Ehrenamtliche. Neben den Fotos hängen oft selbstgeschriebene Erinnerungen.
Das zeigt ja eben auch, dass es für viele hier auch mehr ist als jetzt nur ein Verein, wo man vielleicht einmal in der Woche hingeht, sondern dass es für viele auch ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens ist.
Lars Eberhardt, hauptberuflich Arzt und nach Feierabend engagiertes Mitglied der Kulturfabrik, spricht von der KUFA-Familie.
Also ich bin selber ganz begeisterter Bastler, vor allem im Holz- und Elektronikbereich. Und deswegen bin ich über den Werkstattverein dazugekommen, sozusagen zur großen KUFA-Familie.
Er lebt, genau wie Martin Pohlmann, selbst in Moabit. Sein Engagement spiegelt die Motivation vieler Mitglieder wider. Die Freude, etwas gemeinsam zu machen.
Sowas hat mir immer Spaß gemacht auch. So ein bisschen organisieren, so ein bisschen mit anderen zusammen im Team Dinge auf die Beine zu stellen und einfach zu machen.
So wie ihm geht es auch anderen Engagierten, die nicht vor laufendem Mikro sprechen wollen, aber dennoch erzählen, wie schön es ist, einfach machen zu können. Aber
ab und zu, ja, ist es vielleicht frustrierend, aber ich glaube, wir haben auch alle gelernt, damit umzugehen. Ja, natürlich ist es ein anderes Umgehen miteinander, wenn man weiß, alle sind ehrenamtlich da. Aber natürlich stößt das auch immer an Grenzen.
Im Moment können sie weniger als die Hälfte der Fabrik nutzen. Der Rest ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Dafür bräuchte es Geld, das im öffentlichen Haushalt in Berlin bekanntlich knapp ist. Immer wieder verzögerte sich in der Vergangenheit der Sanierungsprozess. Mal sprang der Finanzier ab, mal fehlte ein Gutachten.
Wenn man oft noch sieht, wie langsam es vorangeht, wenn man dann im Winter immer wieder merkt, wir bekommen die Räume nicht richtig warm, weil die Haustechnik immer noch nicht erneuert werden konnte. Da wünscht man sich natürlich schon, dass das alles schneller geht.
Aber klagen will Martin Pohlmann eigentlich nicht. Er wirkt alles andere als frustriert. Höchstens manchmal einen Hauch nostalgisch. Etwa als er in den Garten hinter dem Haus geht und von den Anfangsjahren erzählt.
Da haben wir ihn auch immer lang und intensiv gefeiert. Und wenn morgens die Sonne aufging, haben wir dann immer die Fahrstuhltüren geöffnet und hatten dann den Blick hier über den ehemaligen Güterbahnhof, wie die Sonne aufging. Hat sich natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte komplett verändert. Jetzt sind hier die Neubauten der Europa City zu sehen. Na ja, gut, da sind sich auch alle einig, dass das eigentlich ziemlich misslungen ist.
Aber?
Man kann ja auch überlegen, wie man das jetzt umnutzen kann, oder? Ich vermute mal, wahrscheinlich will da eh keiner einziehen. Büroflächen gibt es ja genug, mal schauen. Vielleicht kann man eine Wohnung draus machen. Oder in ein paar Jahren ist es dann auch so weit verfallen, dass man es dann als Kulturzentrum vielleicht wieder eröffnen kann.
Ob der Berliner Sparkurs in den nächsten Jahren also fortgesetzt wird oder nicht. Die Kulturfabrik macht weiter.
Die Kulturfabrik in Berlin, Teil des diesjährigen Deutschlandradio-Denkfabrik-Themas Machen statt Meckern.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit ihrer autobiografischen Graphic Novel Persepolis und dem darauf basierenden Film wurde sie berühmt, die französisch-iranische Comiczeichnerin Marjane Satrapi. Den französischen Orden der Ehrenlegion, die höchste Auszeichnung des Landes, hat Satrapi nun abgelehnt, wegen der ihrer Ansicht nach heuchlerischen Haltung Frankreichs gegenüber dem Iran. Das schrieb die 55-Jährige an Kulturministerin Rachida Dati. Der Orden sollte Satrapi im Januar verliehen werden. Die Künstlerin kritisiert insbesondere eine restriktive Visa-Erteilung für Iranerinnen und Iraner. Satrapi teilte ein Video auf Instagram, in dem sie bedauert, dass jungen, freiheitsliebenden Dissidenten und Künstlern Visa verweigert wurden, auch Touristenvisa. Unterdessen liefen die Kinder von, Zitat, iranischen Oligarchen in Paris und Saint-Tropez herum. Marjane Satrapi lebt seit 1994 in Frankreich und wurde 2006 eingebürgert. Sie sagte in dem Video, sie wolle ein Zeichen der Solidarität mit den Frauen und der Jugend im Iran setzen. Die Iraner bräuchten konkrete Taten. Am 27. Januar, dem Internationalen Holocaust-Gedenktag, jährt sich die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz zum 80. Mal. Die Berliner Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, VVN-BDA, fordert nun von der Politik, die AfD von den Holocaust-Gedenkfeiern auszuschließen. Die demokratische Einladungspraxis, alle im Parlament vertretenen Parteien einzubeziehen, sei für die NS-Opfer und ihre Nachkommen und für viele demokratische Bürger nicht mehr tragbar, erklärte die Vereinigung in Berlin. Die AfD nutze ihre Teilnahme, um sich als vermeintlich ganz normale demokratische Partei darzustellen. Gleichzeitig führe sie als rechtsextreme Partei einen fundamentalen Angriff auf die Erinnerungskultur in Deutschland. Die Vereinigung verwies auf entsprechende mutige Beschlüsse von KZ-Gedenkstätten. So werde unter anderem die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten deshalb nicht mehr gemeinsam mit dem Brandenburger Landtag zu Gedenkfeiern einladen. Mehr als 40 Jahre lang unterstützte der Verein Litprom die Übersetzung von Literatur aus Lateinamerika, Afrika und Asien ins Deutsche. Jetzt ist Litprom aufgelöst worden, die Finanzierung war nicht mehr gesichert. Die Mitarbeiterinnen arbeiten künftig unter dem Dach der Frankfurter Buchmesse. Man werde weiterhin Literatur aus dem globalen Süden vermitteln, sagte Marcella Melin heute im Deutschlandfunk Kultur. Deutsche Verlage sollten auch in Zukunft dabei unterstützt werden, Titel einzukaufen und zu übersetzen. Es gebe darüber hinaus Gelegenheit, manches neu aufzustellen, etwa die Litprom-Bestenliste Weltempfänger. Melin schaute auch zurück auf die Arbeit von Litprom.
Das sind ja fast 45 Jahre Vereinsgeschichte und da gab es sicher viele kleine und auch größere Erfolge. Jetzt zum Beispiel bei den letzten Nobelpreisen mit Han Kang und Abdulrazak Gurnah, die waren vorher den Preisen schon bei Litprom zu Gast. Und wir möchten weiterhin Bücher und AutorInnen aus weniger repräsentierten Gegenden zu den deutschen LeserInnen bringen. Dazu gehören auch noch die Philippinen. Die werden dieses Jahr Ehrengast sein, aber schon bevor das feststand, hat Litprom im Auftrag der Philippinen eine Empfehlungsliste herausgegeben für deutsche Verlage und aus dieser Liste sind zwei Titel schon auf Deutsch erschienen.
Die Literaturvermittlerin Marcella Melin, bisher Mitarbeiterin des Vereins Litprom.
60 Wettbewerbsmodelle und 100 Zeichnungen aus drei Jahrzehnten. Was das Architektenbüro Sauerbruch-Hatten seit 1989 entworfen bzw. auf die Beine gestellt hat, ist noch bis Sonntag in Berlin zu sehen. Die maßgebliche Frage der beiden Architekten, wie Städte im ökologischen Umbruch organisiert werden können, wird weiterhin in lebensfrohen Farben mit einer guten Prise Popart beantwortet. Wir haben uns mit Matthias Sauerbruch verabredet, weil nach Ende der Ausstellung der Vorlass des Büros dem Baukunstarchiv übergeben wird. Schönen guten Abend, Herr Sauerbruch.
Guten Abend.
Am 4. Februar feiern Sie Ihren 70. Geburtstag. Warum also so ein früher Vorlass?
Das ist eine Mischung von Faktoren. Das eine ist, dass das Baukunstarchiv der Akademie schon vor geraumer Zeit mich angesprochen hat wegen dieser Idee des Vorlasses. Und ich natürlich immer abgelehnt habe, weil ich gesagt habe, also erstmal, Vorlass klingt wie Nachlass. Also das heißt, man wird mit der eigenen Endlichkeit konfrontiert und das ist natürlich erstmal kein angenehmer Gedanke. Auch unter anderem, weil man sich bisher eigentlich keine Gedanken gemacht hat, was wird mit den Arbeiten, was passiert damit, weil man voll und ganz natürlich damit beschäftigt ist, neue Projekte zu machen. Naja, und das war ein gewisser Reifungsprozess, also so über 5 Jahre oder so und allmählich schien das gar kein so schlechter Gedanke zu sein und wir sind jetzt sehr froh, dass wir da sozusagen ein Heim für die Arbeiten gefunden haben.
Wollen Sie damit andeuten, Sie gehen in Pension oder das Büro Sauerbruch-Hatten hört auf zu arbeiten?
Eigentlich nicht, nein. Weder das eine noch das andere im Augenblick. Ich bin eigentlich sehr involviert im Büro noch. Dasselbe gilt für Luisa Hatten, meine Partnerin. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich zugeben, dass wenn man jetzt 70 wird, das ist ja schon irgendwie ein Wort, und die Wahrscheinlichkeit, dass man aus irgendwelchen Gründen ausfällt, die steigt halt einfach. Und da ja unsere Projekte sich auch immer über Jahre hinziehen, ist das natürlich auch gegenüber unseren Bauherren und Partnern eigentlich fair, eine Nachfolgeregelung zu organisieren, die dann auch die Kontinuität sichert.
Und die ist inzwischen auch gefunden?
Die ist gefunden. Wir haben unser Büro umstrukturiert. Wir haben lange Jahre natürlich mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die uns und die Projekte dann auch weiter begleitet haben und jetzt bis zu 25 Jahren oder sowas bei uns sind. Und wir haben vor etwa 5 Jahren entschieden, insgesamt 16 Partner einzuladen, Teil des Büros zu übernehmen und haben in einem 7-jährigen Übergangsprozess das dann auch in die Wege geleitet. Was damit natürlich verbunden ist, ist eine gewisserweise andere Art des Arbeitens, eine Abgabe der Verantwortung, die Verteilung der Arbeit auf mehrere Schultern, da sind wir mitten im Prozess.
Das Baukunstarchiv wird sich auf einiges Material ja schon freuen. Wird das dann der Gesamtbestand Ihres Büros sein? Oder haben Sie und Luisa Hatten mit Bedacht aussortiert, was der Nachwelt mit auf den Weg gegeben werden soll?
Das Zweite ist eher der Fall. Die ganze Idee kam eigentlich auf angesichts einer Retrospektive, die wir in Italien hatten. Das geriet zur Retrospektive. Und der damalige Programmdirektor der Akademie der Künste, Johannes Odenthal, hat die Ausstellung gesehen und kam zurück und sagte, also ihr müsst die Ausstellung unbedingt in Berlin zeigen. Dann hat die Akademie auch die Grundregel, dass es keine monographischen Ausstellungen geben kann von Mitgliedern der Akademie, es sei denn, es handelt sich um einen Vor- oder Nachlass.
Aha.
Genau, und nun kam das eine zum anderen und wir haben uns entschieden, den Vorlass zu machen und damit dann auch die Ausstellung zu ermöglichen. Also der Inhalt des Vorlasses entspricht der Ausstellung. Das Baukunstarchiv hat aber natürlich auch noch eine wissenschaftlichere Herangehensweise und ich glaube, wir werden über die nächsten Jahre wahrscheinlich noch zusammenarbeiten, das eine oder das andere zu verstärken. Das heißt, die Zusammenarbeit beginnt gerade erst.
Wissenschaft ist für mich ein gutes Stichwort, denn was aus Ihrer Sicht könnte für die Forschung aus dem Vorlass Ihres Büros besonders interessant sein, wie ein Architekturbüro im späten 20., frühen 21. Jahrhundert funktioniert?
Die Ausstellung basiert im Wesentlichen auf Modellen, die per se natürlich, sage ich mal, schon einen gewissen Ausstellungswert haben. Also man könnte es unter unterschiedlichen Aspekten betrachten. Einmal die Qualität der Modelle. Man könnte es betrachten als eine, ja, also so eine Art von Gesellschaftsstudie, wie sah ein Wohnhaus oder wie sah ein Verwaltungsgebäude oder ein Ministerialbau aus. Und da kann man es natürlich auch noch unter den Aspekten des Werkes eines bestimmten Architekturbüros betrachten.
Mussten Sie sich erst auch von Projekten insofern verabschieden, als dass Sie sie auch richtig loslassen konnten? Und die andere Frage, die ich habe, woran hängt Ihr Herz besonders, wenn Sie es jetzt weggeben und auf dieses Stück Arbeit schauen können?
Also glücklicherweise sagen wir uns zumindest, geben wir sie insofern nicht weg, als wir als Autoren nach wie vor den Zugang zu all den Arbeiten haben. Wir können im Grunde genommen, wenn es ist wirklich die Sehnsucht plagt, dann können wir einfach an den Pariser Platz fahren und um Zugang bitten und uns die Arbeiten oder die Modelle oder was auch immer wieder angucken. Ja. Aber was in 20, 30, 40, 50 Jahren interessant sein wird, da kann ich jetzt nur drüber spekulieren.
1989, als Sie mit Luisa Hatten das Büro gegründet haben, da waren Sie mit anderen Architektinnen und Architekten zusammen ökologische Vordenker. Hätten Sie sich damals vorstellen können, dass 3D-Drucker Häuser machen können?
Also solche, sagen wir mal, Visionen in Anführungszeichen gab es damals auch schon. Und man muss natürlich sagen, dass es im Augenblick auch noch keine Realität ist. Rein technisch ist das machbar, Häuser zu drucken. Aber es ist noch von vielen Problemen behindert und im Augenblick kein Mainstream. Aber klar, es hat sich viel verändert. Also nicht nur jetzt in der Technologie, sondern eben auch in der Art und Weise, wie wir Häuser sehen. Nachhaltigkeit, Energie und Materialien. So haben wir, also wie ich jetzt zum Beispiel studiert habe, so haben wir Architektur nicht gesehen damals. Da ging es viel mehr um Form, es ging um vielleicht die Stadt, ja, das war ein großes Thema. Aber als ein energetischer Organismus, das ist was, was wir wieder lernen mussten und was sich über die Jahre schon sehr stark verändert hat und heute halt eine extrem wichtige Rolle spielt, auch im öffentlichen Diskurs.
Das ist sicherlich richtig, aber was die Optik vieler Häuser angeht, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland neu gebaut worden sind, runzeln Sie da nicht zumindest die Stirn?
Also ich vermute, Sie sprechen an auf die zahlreichen retrospektiven Ansätze im Städtebau und auch in der Architektur. Also
so ist es.
Eine als heil empfundene Vergangenheit wieder auferstehen zu lassen.
Ja, oder Kästen zu bauen, von denen man nicht weiß, stehen sie wirklich in Deutschland oder stehen sie am anderen Ende der Welt? Es ist austauschbar und ein wenig lieblos, wenn ich das mal so sagen darf.
Ja. Das hat natürlich viel zu tun mit der Art und Weise, wie Architektur entsteht und mit welchen Motiven natürlich auch die Beteiligten rangehen. Und wie Sie wissen, hat ja das Immobiliengeschäft in den letzten Dekaden eine unglaubliche Rolle gespielt, wirtschaftliche Rolle gespielt. Die Idee, dass es einen Bauherrn gibt, der sich einen Architekten nimmt und dass die dann gemeinsam was bauen, was dann auch Bedeutung und was lange hält und funktioniert, das ist nicht unbedingt mehr die Regel, sondern eher die Ausnahme geworden, muss man sagen. Und da ist natürlich sehr viel entstanden, was aus kapitalistischen, wenn man so möchte, kommerziellen Motiven in erster Linie konzipiert wurde und dann auch umgesetzt wurde.
Und wo geht's für Sie hin?
Wo geht's für uns hin? Also wir bemühen uns nach wie vor um die Frage der Nachhaltigkeit, aber eben nicht nur den Energieverbrauch, sondern wir denken mittlerweile auch sehr stark über Materialien, Materialkreisläufe nach. Und wir versuchen auch jetzt nicht unbedingt mit dem Drucken zu experimentieren, aber dann doch mit industrieller Fertigung. Auch ein uraltes Thema, also Modulbau oder Systembau. Das alles eigentlich mit dem Hintergedanken, mit weniger Energie auszukommen, möglicherweise auch Gebäude zu entwerfen, die wieder auseinandergenommen werden können, die einfach eine Zukunft haben, jenseits der ersten paar Jahre.
Der Architekt Matthias Sauerbruch, der Vorlass seines Büros mit Luisa Hatten geht in wenigen Tagen an das Baukunstarchiv der Berliner Akademie der Künste. Herr Sauerbruch, alles Gute, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Seit 13 Monaten ist der Rechtspopulist Javier Milei Präsident Argentiniens, spart seitdem an staatlichen Aufgaben, wo immer er denkt, dass es besser für sein Land ist, nicht zuletzt in der Kultur, wie Fazit schon berichtet hat. Hand anzulegen auf dem Gelände mit der wichtigsten Erinnerungsstätte an die Militärdiktatur von 1976 bis 1983 scheint Milei besonders wichtig zu sein. Jenny Gensmer berichtet über eine weitere geschlossene Kulturinstitution in Buenos Aires.
Dieses Solidaritätsfestival hat die Zivilgesellschaft mobilisiert. Tausende sind in die Gedenkstätte der Ex-ESMA, einem ehemaligen Foltergefängnis in Buenos Aires, gekommen. Ein Protest gegen die Schließung des Kulturzentrums, das sich in einer der massiven Ex-ESMA-Gebäude befindet.
El Conti no se cierra.
Das Conti wird nicht geschlossen, ruft der Sänger von der Bühne. So nennen sie das, Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Aber hinein kann dieser Tage niemand mehr. An den verschlossenen Türen prangern Graffitis von Verschwundenen, also Menschen, die während der Diktatur verschleppt und ermordet wurden. Davor, im Innenhof der Ex-ESMA, sitzt nun, eine Woche nach dem Solidaritätsfestival, Celeste Orozco, die sich immer noch sammeln muss.
Ich war für das Kinoprogramm im Centro Cultural verantwortlich.
9 Jahre lang hat Orozco im Conti gearbeitet. Bereits 2024 wurden die Mittel gekürzt. Aber dann kam der 31. Dezember.
An dem Tag haben die meisten Mitarbeitenden die Nachricht bekommen, dass sie das Kulturzentrum nicht mehr betreten dürfen, dass es für eine innere Umstrukturierung geschlossen werde, von der uns aber niemand sagte, was das heißt.
Die Nachricht erhalten die Mitarbeitenden per WhatsApp. Manche wurden entlassen, manche warten auf weitere Anweisungen. Das Conti sei bisher ein Ort der Gemeinschaft, der Community gewesen, sagt Celeste Orozco. Einer, an dem das Erinnern mit Kunst verbunden werden sollte. Mit Kino, Tanz, Theater, visueller und darstellender Kunst.
Die Kunst ist ein bisschen das Gedächtnis der Menschen, nicht wahr? Anfangs hat sich das Programm sehr direkt mit dem Staatsterrorismus und seinen Folgen auseinandergesetzt. Im Laufe der Jahre hat sich das Kulturzentrum auch anderen Kämpfen zugewendet. Seit einigen Jahren gibt es das Zukunftsfestival. Dabei geht es um queere Kunst, eine weitere Bevölkerungsgruppe, die früher Angriffen ausgesetzt war.
Das Conti hat jüngeren KünstlerInnen den Weg in die Kulturszene geebnet. Viele haben hier ihr erstes Theaterstück gezeigt oder ihren ersten Film. Aber die Themen, die im Kulturzentrum immer wichtiger wurden, wie Queerness und Genderdiversität, die hält die rechtslibertäre Regierung unter Javier Milei für Indoktrination. Er sei jeden Tag stolzer darauf, die Zentren der ideologischen Verfolgung geschlossen zu haben, schreibt er vergangenes Jahr über die Plattform X und bezog sich unter anderem auf das Ministerium für Frauen, Gender und Diversität. Ein paar Meter vom Conti entfernt, auf dem zentralen Platz des Ex-ESMA-Geländes, ist ein Protestzug angekommen, organisiert von der Gewerkschaft der Staatsbediensteten AT. Eine weitere Gruppe, die Milei für überflüssig hält. Eben haben sie an den Zäunen der Gedenkstätte Banner aufgehängt, mit Slogans wie »Hier wurden Babys entführt« oder auch »Hier haben wir Theater gespielt«. Mit dabei ist Veronika Castelli.
Ich arbeite, ich habe 21 Jahre lang im staatlichen Menschenrechtssekretariat gearbeitet. Ich bin Tochter von Verschwundenen. Meine Schwester wurde geboren, als meine Mutter in Gefangenschaft war. Im Jahr 2008 habe ich sie gefunden, zum Glück. Meine Eltern sind weiterhin verschwunden.
Mit der WhatsApp-Nachricht zum Jahresende erhält Castelli ein Angebot. Kündigung oder freiwilliger Rücktritt. Bis dahin hat sie für das Sekretariat im Archiv für Erinnerungen gearbeitet. Doch zu Jahresbeginn wird es vorübergehend geschlossen, sodass sich Castelli in der Zentrale des Sekretariats melden will. Aber die Polizei setzt sie vor die Tür. Es sei eines, ihr zu kündigen, sagt sie wütend. Aber
was sie nicht machen können, weder mit mir noch mit irgendeinem anderen Bürger, ist uns den Zutritt zu einer öffentlichen Institution zu verwehren. Das hier ist eine öffentliche Institution. Das Sekretariat für Menschenrechte existiert, um Opfern schwerer Menschenrechtsverletzungen zu helfen. Ich bin Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen und Sicherheitskräfte werfen mich aus einem Ort heraus, der dafür da ist, mir zu helfen.
Die Orte, die in der Gedenkstätte noch offen sind, werden zum Teil von der Hälfte der Mitarbeitenden betrieben. Viele andere wissen noch nicht, wie sie weitermachen. Für Menschenrechtsorganisationen ist das Vorgehen der Milei-Regierung ein aktiver Bruch mit der Erinnerungskultur Argentiniens. Dem Slogan Erinnerung, Wahrheit, Gerechtigkeit fügen Regierungsmitglieder nun gern Gerechtigkeit für alle hinzu. Die Verfolgung der Verbrechen gegen die Menschlichkeit werden als einseitig betrachtet, als Diffamierung des Militärs oder als Racheaktion. Die Schließung des Kulturzentrums Conti zeigt wie unter einem Brennglas, welche Entwicklungen in Argentinien allein im vergangenen Jahr an Fahrt aufgenommen haben. Misstrauen gegenüber Staatsangestellten, Kulturkampf gegen Genderidentitäten und eine Verharmlosung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit während der Militärdiktatur.
Jenny Gensmer in Buenos Aires.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Egbert Toll hat für die Süddeutsche Zeitung das nur 75 Seiten dicke Buch »Schnee von gestern, Schnee von morgen« von Peter Handke gelesen und schwärmt. Schon auf der ersten Seite liest man »Wort des Dichters«. Die große Kälte naht oder auch nicht. Also entspannt man sich gleich mal, trotz aller Sorgen, so der SZ-Rezensent im Meditationsmodus. Der Surkamp Verlag ordnet das Werk des Nobelpreisträgers übrigens wie folgt ein. Ein Stück für die Bühne, ein Drama ohne Rednerwechsel, ein Lied ohne Kehrvers. Also ein Monolog vermutlich, schlussfolgert Toll und ist sich sicher, sollte es Schnee von gestern je auf die Bühne schaffen, der Besuch einer Aufführung sei allen Krankenkassen als günstiges Mittel gegen Hysterie empfohlen. Wir sind uns da gar nicht so sicher, weil sich ja eigentlich alle gerade ständig aufregen. Bei Matthias Heine in der Tageszeitung Die Welt reicht da schon ein Wort. Bio-Deutsch, das Unwort des Jahres. Angeblich ist es rassistisch, poltert er, um dann zu erklären. Populär wurde Bio-Deutsche, nachdem der grüne Politiker Cem Özdemir es mehrfach benutzte. Nachweisbar gebrauchte er das Wort erstmals im April 2009, als er bei der Vorstellung des Buches Türken in Berlin kritisierte, Lehrer würden hierzulande nach wie vor für die deutsche Idealfamilie für die Bio-Deutschen ausgebildet. Und so wittert Heine in der Unwortwahl auch eine Verschwörung. Die woke Linke gönnt sich das Recht, ständig neue Unterscheidungen zu setzen, indem sie beispielsweise bisher nicht bekannte Minderheiten und marginalisierte Gruppen definiert. Wenn andere politische Fraktionen neue Ausdrücke zur Beschreibung neuer Wirklichkeiten schaffen, dann muss die Linke das skandalisieren, weil es das von ihr beanspruchte Begriffsbildungsmonopol in Frage stellt. So einfach ist das also für Matthias Heine und wir wissen nicht, ob ein paar Zeilen aus Peter Handkes Werk ihn hätten beruhigen können. Vielleicht, o Alter, o Wut, o Verzweiflung, ihr könnt mich, alle. Johanna Niedfeld vom Berliner Tagesspiegel hat die neue Comedy-Show von Felix Lobrecht in der ARD gesehen. All You Can Eat heißt sie und die Rezensentin begrüßt sie prinzipiell, weil Lobrecht unter 40 sei und manchmal auch witzig, wie sie findet. Hier allerdings lautet ihr Urteil, schon klar, das ist Stand-up-Comedy. Felix Lobrecht steht da nicht nur als Felix Lobrecht, sondern auch als Kunstfigur. Aber welche spielt er? Den Idioten? Denn dann zählt sie alle sexualisierten Vergehen auf, die der Comedian hauptsächlich gegen Frauen raushaut, wie etwa, ihm habe mal ein Mädel geschrieben, hey Felix, bin eng. Dann ruft er, schon mal aufgefallen, Das Wort eng ist nur im Kontext Frau ein positives Wort. Eine enge Wohnung findet ja niemand toll. Dazu fällt uns tatsächlich auch nichts mehr ein. Und auch in Peter Handkes Schnee von gestern, Schnee von morgen ist da auf die Schnelle nichts zu finden. Also suchen wir uns die gute Nachricht für den Schluss einfach in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine Buchhandlung im Ruhrgebiet verkündet einen Wechsel der Besitzverhältnisse und 1250 Leser, Kunden, Freunde, Mitstreiter versammeln sich zu einem Fest. Die Buchhandlung Proust muss ein Geheimnis haben, aber welches? Fragt sich Hubert Spiegel, ohne das Geheimnis des kleinen Ladens in Essen wirklich zu verraten. Die vielen Besucher des Abschiedsfestes in einem örtlichen Kino haben dafür sogar bezahlt, wie die bisherige Besitzerin auf der Bühne verkündete. Die Eintrittskarten haben 25 Euro gekostet. Die Lichtburg ist ausverkauft. Man hätte noch viel mehr Karten verkaufen können, sagt Beate Scherzer, mit der schönsten Selbstverständlichkeit, als wundere sie sich darüber, wie man sich darüber nur wundern könne. Da in Deutschland pro Jahr etwa 100 Buchhandlungen schließen, wundern wir uns über diesen fulminanten Inhaberwechsel im Ruhrgebiet einfach sehr gerne mit.